True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Es ist der 15. Dezember 2009, als sich ein falscher Polizeiwagen auf der A81 bei Ludwigsburg vor einen Goldtransporter setzt. Der Fahrer des Transporters wird aufgefordert, rechts ranzufahren. Hinter ihm hält ein VW-Bus. Der Mann und sein Beifahrer glauben, dass sie es mit der echten Polizei zu tun haben. Tatsächlich stehen vor ihnen zwei verkleidete Rapper und Komplizen, die glauben, den Coup ihres Lebens zu landen. 120 Kilogramm Schmuck und Zahngold sind in dem Transporter. Die Beute der Männer ist mindestens 1,7 Millionen Euro wert. Einer der Täter ist der damals 29-jährige Khatta. Nach einer aufsehenerregenden Flucht über Moskau in den Irak wird er festgenommen und verurteilt. Seiner Karriere schadet das nicht. 2015 ist der Baba aller Babas auf Platz 1 der deutschen Charts. 2022 verfilmt Fatih Akin das Leben des Rappers unter dem Titel Rheingold. 2024 tritt er in der Kölner Philharmonie auf. Der Sohn eines kurdischen Musikprofessors und Komponisten ist über viele Umwege an einem Ort angekommen, wo er sich wahrscheinlich als junger Mann nie gesehen hat. Ein Jahr später wird Khatta tot in einer Wohnung in Köln aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Fremdeinwirkung. Der erst 43-Jährige nimmt ein großes Geheimnis mit ins Grab. Wo ist das Gold geblieben, das er 2009 mit seinen Komplizen geraubt hat? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln über wahre Verbrechen in Köln und der Region. Es hat sehr lange gedauert, bis die Kölner Staatsanwaltschaft das Ergebnis ihrer Ermittlungen bekannt gegeben hat. Über 5 Monate hat man angeblich auf das toxikologische Gutachten gewartet. Das Ergebnis: Khatta starb wohl nicht durch Fremdeinwirkung. Das lange Warten auf das Ergebnis hat natürlich zu munteren Spekulationen geführt. Ein Räuber, der nie verraten hat, was aus seiner Millionenbeute geworden ist. Das könnte Unbekannte und auch ehemalige Komplizen auf dumme Gedanken bringen. Schweigen ist Gold, das war die Antwort von Khatta, wenn man ihn nach dem Verbleib des Goldes fragte. Da brauchte man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass da ein schweigsamer Räuber zu Tode gekommen sein könnte. Nichts dran, sagt die Kölner Staatsanwaltschaft. Es gäbe keine Anzeichen von äußerlicher Gewalteinwirkung und die genaue Todesursache wolle man aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie nicht bekannt geben. Wir erzählen heute noch einmal diese schillernde Geschichte eines Gangster-Rappers, der zum Gangster wurde und kurz vor seinem Tod die feinen Konzerthallen der klassischen Musik eroberte. Wir werden in dieser Folge von True Crime Köln auch ein paar bemerkenswerte Aussagen der Täter hören, bei denen vieles im Rückblick höchst unterhaltsam daherkommt. Da klingt manches verharmlosend. Khatta und sein Kollege Sami haben über das Verbrechen nie als schweren Raub gesprochen. Für sie war das ein Trickdiebstahl. Folglich finden sie natürlich auch, dass die Strafen, die sie bekommen haben, viel zu hoch waren. Diese Sicht auf die Dinge blendet völlig aus, dass es Opfer gab, die Todesangst hatten und die den Überfall nicht so witzig fanden wie die rappenden Goldräuber. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich Ausschnitte aus den Interviews hören. Wer war dieser Khatta? Der Mann, der war alles Mögliche, eine schillernde Persönlichkeit, ein durchaus witziger Entertainer mit rheinischem Humor. Er war Musiker, Unternehmer, Influencer, Labelmanager, Produzent, ein Meister der Selbstvermarktung und Buchautor. Das Musikportal laut.de nannte ihn den, Zitat, einzig echten Verbrecher unter lauter Möchtegern-Banditen und Halunken-Darstellern.
Alles oder nix, bis zum Tod genau. Es gibt keine halben Sachen, ich will hoch hinaus. Ich will mehr als nur das, was ich brauch.
Wozu bist du bereit? Sag mir, wie sieht dein Plan aus?
Ich geb 100% bis zum bitteren Ende. Auch wenn ich meine Zeit mal hinter Gittern verschwende. Das sind die Dinge, die du von Anfang an siehst. Ich will, dass Geld aus meinem Wasserhahn fließt. Egal auf welche Art und Weise, ich bleibe hart und schweige.
Oh, ich seh, du willst die ganz großen Scheine.
Ich will ein Bett fahren.
Ich will, dass Geld aus meinem Wasserhahn fließt. Das rappte Khatta mit 27. Geboren wurde er 1981 im Iran. Seine Eltern flohen mit ihm in den Irak und als da der Diktator Saddam Hussein die Angriffe auf die kurdische Minderheit startete, wurden die Eltern inhaftiert. Das Deutsche Rote Kreuz half der Familie dabei, nach Deutschland zu kommen, wo sie Asyl bekam. Die Familie lebte in einem Hochhaus im Bonner Stadtteil Brüserberg. Deutsche Gangster-Rapper kokettieren gerne mit dem Leben zwischen Armut und hartem Aufstiegskampf. Ob es Khatar als Kind wirklich so schwer hatte, wie er sagte, ist schwer einzuschätzen. Khatar ging aufs Gymnasium, bekam schon als Kind Klavierunterricht. Er machte seine Ausbildung und studierte zeitweise an einer Universität in London. In einem Interview sagte er mal auf die Frage, wie ein Kind aus gutem Haus kriminell werden kann: Kriminalität habe doch nichts mit Erziehung zu tun.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es geht einfach um Lebensumstände. Du kannst studieren, du kannst ein Informatiker mit den besten Abschlüssen sein. Trotzdem kann es sein, dass Lebensumstände entstehen, wo du denkst, okay, jetzt kann ich nur noch diesen einen Weg gehen. Vielleicht ist das falsch, es ist auch falsch. Es gibt vielleicht noch andere Wege, aber die siehst du in dem Moment vielleicht nicht. Ich habe das gemacht, weil ich Hunger hatte auf etwas, was ich nicht bekommen durfte.
Ich erzähl von Verrätern, Freunde werden Gegner. Paragraph 31, Freiheit oder Knast, jetzt entscheid dich. Ich erzähl von Verrätern, Freunde werden Gegner. Paragraph 31.
Freiheit oder Knast, jetzt entscheid dich. Diese Textzeilen veröffentlichte Khatar im November 2008. Wenn man da aus heutiger Sicht drauf schaut, wirkt dieser Satz fast prophetisch, denn ein Jahr später, im Dezember 2009, gelingt ihm der aufsehenerregende Goldraub, bei dem er und seine Komplizen Beute im Wert von 1,7 Millionen Euro machten. Khatar ist seitdem auch über die deutsche Gangster-Rap-Szene hinaus ein bekannter Mann gewesen. Meine Kollegin Laura Ostender ist heute hier im Podcast-Studio und endlich kann ich sie mal richtig ankündigen. Laura Ostender ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung die frisch gekürte Trägerin des Theodor-Wolf-Preises.
Soll ich jetzt was sagen?
Ja, du kannst gerne was sagen. Nein. Wir haben diesen Preis ja zusammen gewonnen. Du hast ihn nicht alleine gewonnen. Wir wollen nicht angeben, aber man kann schon sagen, dass dies der wichtigste Preis der deutschen Zeitungslandschaft ist, vergeben von Deutschlands Bundesverband der Zeitungsverleger und Digital-Publisher. Wir waren nominiert mit der siebenteiligen Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand in der Kategorie Bestes lokales Digitalprojekt, und da haben wir gewonnen. So viel Eigenlob muss man sein, oder?
Ja, wir freuen unbedingt uns sehr, oder?
Ja, wir freuen uns sehr. Zurück zu Khatar. Was fasziniert bis heute an diesem Überfall von ihm?
Dass Gangster-Rapper in Songs mit einer kriminellen Vita prahlen, das passiert häufig. Ein Verbrechen wie aus Hollywood oder Actionfilmen, begangen von einem erstmal etwas planlos wirkenden Rapper vom Brüserberg aus Bonn, das ist ziemlich einmalig, aber genau das ist mit Khatar passiert. Der Raub ist besonders wegen der Flucht danach um die halbe Welt wirklich außergewöhnlich. Und Khatar und mehrere Bekannte von ihm geben sich als Polizisten aus, vor der echten Polizei wohlgemerkt, und fliehen mit Hilfe russischer Handlanger wenige Wochen später von Moskau über Sotschi in den Irak. Der Interpol-Eintrag wird dafür mal eben für 2 Stunden ausgeschaltet. Nur bei Komplize Sami nicht, denn der wird plötzlich fälschlicherweise wegen Mordes gesucht. Dass der erstmal amateurhafte Überfall in Nürnberg diese verworrenen Wendungen nimmt, daran war am Tattag nicht zu denken, denn erstmal lief alles schief.
Genau, wir machen es mal der Reihe nach. Gehen wir zurück zu diesem kalten Tag im Dezember 2009. Der Schwiegersohn eines bekannten Nürnberger Goldhändlers und ein ehemaliger Polizist steigen in ein Transportfahrzeug. Sie haben die Aufgabe, Schmuck und Zahngold im Wert von 1,7 Millionen Euro in die Metallscheideanstalt nach Pforzheim zu bringen. Da soll es eingeschmolzen werden.
Hier steht über das Fahrzeug, und dann wird die Sache vom Haupttresor hierher gebracht. Da sind sie also in der Früh um kurz nach 8 Uhr weggefahren.
Das sagt der bestohlene Goldhändler Rudolf Hanauer in einem Fernsehbeitrag von Cosmo TV. Lange ist der Transporter nicht unterwegs.
Khatar, sein Freund Sami und weitere Komplizen verfolgen den Transporter nämlich und schalten gegen 10 Uhr das Blaulicht an. An der Autobahnausfahrt A81 folgt der Fahrer des Lieferwagens den Räubern gutgläubig bis zur Autobahnbrücke Ludwigsburg-Nord. Sie ahnen nichts Böses, als die vermeintlichen Zivilbeamten aussteigen. Manchen Berichten nach geben sie vor, eine allgemeine Polizeikontrolle durchzuführen, in anderen sind sie dann Steuerfahnder. Die falschen Beamten merken, dass sie jetzt einen echten Polizisten verhaften müssen, wenn sie an das Gold wollen. Einer von ihnen ist Khatas Freund und ebenfalls Rapper Sami. In einem Interview von Deutschrap Ideal sagt er Folgendes.
Das lief ja nicht nach Plan, das haben wir ja nicht geplant und geprobt. Ne? Wie kann man das proben? So einfach einen Polizeibeamten festzunehmen. Wir haben denen einfach Handschellen gegeben.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein Student der Wirtschaftsinformatik, ein Rapper, ein Cafébesitzer, sie alle stehen da, ja verkleidet, kann man regelrecht sagen, in Polizeirequisiten einem ehemaligen Polizeibeamten gegenüber. Wie verhält man sich da, um die Fassade zu wahren und den Plan nicht abbrechen zu müssen?
Für Sami und für die anderen Komplizen wäre ohne ihren Freund Ratar hier wohl Schluss gewesen. Aber zurück können sie in dem Moment natürlich nicht mehr ohne Konsequenzen. Und das große Geld, das lockt ja unmittelbar vor ihnen im Goldtransporter. Givar, wie Ratar mit bürgerlichem Namen heißt, kann sich nicht nur als Rapper in Pose werfen und mimt den Polizisten hier wohl sehr glaubhaft. Bis ein Streifenwagen vorbeifährt und andere Polizisten freundlich ihren vermeintlichen Kollegen Hilfe anbieten.
Das war einfach schon der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt pack deine Beine und lauf weg, so, ne? Und der Jiva das irgendwie doch noch geklärt hat, mit denen zu klären, dass sie einfach weiterfahren können und alles läuft gut. Wieder auf seine kölsche Sprache, so, ne? Nee, Junge, alles gut. Hat er das geklärt und hat die erstmal festgenommen, so, ne? Und hat das echt geregelt und. Und die sind dann tatsächlich weitergefahren.
Auch das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die echten Beamten fahren weiter und Khatar und Sami setzen die gefesselten Fahrer des Goldtransporters in ihren BMW und fahren in ein Waldstück in der Nähe. Ein Komplize folgt dem Goldtransporter. Die Gefesselten werden im Wald ausgesetzt, nachdem ihnen 3.200 Euro Bargeld abgenommen worden war. In diesen Minuten fürchten die beiden Opfer um ihr Leben, wie der Beifahrer Rudolf Hoffmann in einem Interview berichtet.
Diese Phase haben wir auch Todesangst gehabt. Der Mike Hanauer hat wortwörtlich zu mir gesagt, als wir im Auto saßen und die Täter außerhalb im Kofferraum irgendwie rumwühlten, ich glaube, die erschießen uns jetzt.
Später gelingt es den beiden, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Zu dem Zeitpunkt sind Khatar, Sami und ihre Komplizen aber längst mit dem Gold verschwunden. Bis die Polizei einen Verdacht hat, dauert es tatsächlich einige Wochen. Und Khatar ist scheinbar so gut vernetzt, dass er genug Zeit hat, mit Sami und einem weiteren Komplizen ins Ausland zu fliehen.
Da fragt man sich natürlich, wie flieht man mit so viel Gold ins Ausland? Damit steigt man ja wohl kaum in ein Passagierflugzeug, erst recht nicht nach Russland, oder?
Erstmal geht's wohl nach London, aber der Verbleib des Goldes ist seit dem Überfall nicht aufzuklären gewesen. Eine Theorie besagt, dass das Gold in Amsterdam eingeschmolzen wurde, um an den Geldwert zu kommen. Er provozierte bis zu seinem Tod mit diesem verschwundenen Gold. Und dieser Überfall war trotz anschließender Gefängnisstrafe durchaus karrierefördernd.
Die Fluchtgeschichte, die sich da an den Raub anschließt, ist fast noch ein bisschen spannender als der eigentliche Überfall. Khatar und Sami fliegen nach Russland. Das ist ein ziemlich verwegener Einfall, oder?
Ja, es stellt sich die Frage, wollen Khatar und Sami sich hier ein neues Leben aufbauen, à la Jan Masalek? Aber dazu entscheiden sie sich nicht. Russland war von Anfang ab wohl als Zwischenstopp geplant, weil Khatar dort einflussreichen Menschen kannte oder kennengelernt hat. So genau kann man es nicht sagen. Jedenfalls sollen diese Menschen ihn und seine Komplizen in den Irak ausführen. In Moskau angekommen spielen die beiden laut eigener Aussage erstmal gelangweilt Billard im Hotel, bis sie ihre eigenen Gesichter im Fernsehen sehen.
Bekannte von Khatar kommen daraufhin ins Hotel und machen ihnen klar, sie müssen abhauen. Mit genügend Geld, so ist das, kann man auch in Moskau gut klüngeln und Dinge möglich machen. Es wird ein Privatjet für die Gesuchten organisiert. Eine entscheidende Frage bereitet aber dann doch größere Probleme als gedacht. Wie schmuggelt man von Interpol Gesuchte über eine internationale Grenze?
Also wir können für euch die Interpol-Computer ausschalten, so, wenn ihr fliegt. Das kostet was, aber für ihn können wir das nicht machen, weil aus Prinzip schützen wir keine Mörder.
Deswegen kannst du und du problemlos fliegen, aber der, also zu mir, gibt es ein Problem. Den können wir nicht von der Liste löschen, weil er wegen Mord gesucht wird.
Sami wird tatsächlich wegen Mordes gesucht. Das ist ja kein kleines Detail, sondern ein ganz anderer Vorwurf, der auf einmal im Raum steht. Es stellt sich die Frage, ob Interpol da einen Fehler gemacht hat oder ob Sami seinen Freunden doch etwas verschwiegen hat.
Später kam heraus, es war eine Verwechslung, weil wir wussten, dass Sami auf jeden Fall kein Mörder ist. So, das ist ein Sonnenschein, der Junge.
Und die sagen, nee, doch, du bist das, wir machen keine Fehler. Und da grinst du, das war selber einer eine, weißt du, eine ganz große Nummer. Ich sag, nein, wirklich, das ist ein Fehler. Der sagt, nein, nein, hast du da und da eine Narbe? Ich musste selber gucken. Ich gucke. Ich sage, ja, tatsächlich, ich habe da eine Narbe. Sagt er, siehst du, wir machen keine Fehler. Das bist du. Du wirst gesucht wegen Mord.
Dieser Mordvorwurf hat ziemlich unangenehme Konsequenzen für Sami. Damit er unentdeckt bleibt, soll er in einem Koffer ausgeflogen werden. Am Flughafen in Moskau soll er in einen präparierten Koffer steigen. Anders wird er nicht in den Privatjet gelassen. Angst vor Engel sollte man da nicht haben, oder?
Nee, besonders nicht bei der Strecke, die sie zurücklegen wollen. Denn Moskau ist 1500 Kilometer von Sotschi entfernt. Das sind, auch wenn man mit dem Flugzeug fliegt, immer noch ungefähr 3,5 Stunden. Und danach geht's ja nochmal weiter in den Irak. Erstmal müssen Khatar und seine Komplizen Sami aber in den Privatjet hieven.
Irgendwann war Sami so, ey Bruder, so, ich liebe euch alle, aber ich sterbe, ich krieg keine Luft, mach mir den scheiß Koffer auf, so. Sonst ich
bin klitschnass einfach. Und hab schon echt überlegt, einfach aus dieser verfluchte Tasche rauszugehen und mich einfach ergebe. So, ich hatte gar keinen Bock mehr auf mein Leben.
Und so die Stewardess, die muss ja die ganze Zeit da lang, weil da hinten ist dieser Schrank so mit den Getränken und so. Und wir sagen, hey, ein Whisky bitte so. Und dann tritt die halt auf den so, weißt du? So aus Versehen, so, oh, sorry. Und du hast nur so, ah!
Ich so, okay, jetzt checken die, da ist ein Mensch drin. Und die tritten bald echt. Irgendwann mal so aus, keine Ahnung, hey, was ist los?
Aus der Tasche.
Ja, ja.
Und die Stewardess guckt so, die Stewardess guckt so und die so, hey, alles gut, alles gut. Und ich so, boah, was sind das hier für, was sehen die jeden Tag, dass das für die normal ist, so, weißt du?
Hier wird ganz klar, der Goldraub an der A81 in Nürnberg hat weitreichende Konsequenzen. Konsequenzen, die Khatar und Sami in Kauf nehmen, aber ob sie sich ihre mögliche Flucht so dramatisch vorgestellt haben, bleibt natürlich fraglich.
Das kann natürlich auch eine verharmlosende Taktik sein, sich als ahnungslose Jungs vom Brüser Berg darzustellen. Es wirkt stellenweise in diesem Deutschrap-Ideal-Interview übertrieben unbedarft, wie die beiden von ihrer Flucht erzählen, als hätten sie sich erst durch das erbeutete Geld mit anderen Kriminellen eingelassen. Offen bleibt auch, wie diese kostspielige Flucht bezahlt wurde. Die 1,7 Millionen Euro des Goldraubs waren ja ursprünglich zur Tilgung von Drogenschulden gedacht. Finanziell dürfte diese Flucht ihr Budget überstrapaziert haben.
Zurück zum nächsten Ort auf dieser Fluchtroute. Khatar ist Iraner. Seine Eltern wurden in einem irakischen Gefängnis gefoltert. Trotzdem geht es für ihn dahin zurück in den Irak. Warum kehrt er gerade in dieses Land zurück, in dem ihm so viel Leid geschehen ist?
Das war wahrscheinlich eher eine kalkulierte als emotionsgetriebene Entscheidung, aber man fragt sich das natürlich, wenn man das erstmal hört. Khatar ist zwar Iraner, gehört aber zur kurdischen Minderheit und im Norden vom Irak leben viele Kurden. Teilweise auch Bekannte und Verwandte der Flüchtigen und die sind wertvolle Kontakte, um weiter unentdeckt zu bleiben.
Wir sind immer mit Leibwächter im Irak rausgegangen, ne? Also mit Armee, richtig, mit ne, so Soldaten, Maschinengewehr und alles. Immer sind wir mit denen rausgegangen, weil der Vater von unserem Freund das immer angeordnet hat, so, ne? Die auch eine sehr hohe Position da haben im Lande. Und an diesem einen Tag sind wir ohne die rausgegangen. Und da wurden wir verhaftet. Ja, oder das Geheimdienst hat einfach die ganze Zeit darauf gewartet, so.
Khatar und Sami werden in das irakische Gefängnis in Erbil gebracht. Auf engstem Raum sind sie dort mit vielen anderen Insassen eingesperrt. Und nach eigenen Aussagen werden beide dort gefoltert. Die deutsche Staatsbürgerschaft könnte sie dennoch vor schlimmeren Foltermethoden geschützt haben. Interesse hat der irakische Geheimdienst wohl vor allem an einem.
Weil die ja gedacht haben, wir haben das Gold im Irak deponiert, versteckt. Wollten die ja natürlich unbedingt herausfinden, wo wir das versteckt haben. Und haben dann halt irgendwelche Methoden mit uns gemacht, um herauszufinden, wo das Gold ist. Natürlich wussten wir es ja nicht, weil wir nicht wissen, wo es ist. Und ja, die haben uns halt gefesselt und mich haben die dann wie so einen Boxsack hochgezogen, haben mich von links, rechts, unten, oben geschlagen mit irgendwelchen Elektroschocks und so.
Das klingt schrecklich, wenn man das hört und nach einem viel zu hohen Preis für das Gold. Eine andere Foltermethode, von der die beiden berichten, sei gewesen, den Kopf der Gefangenen in Behälter zu stecken, die mit Wasser und Eiswürfeln gefüllt waren. Die Hände seien dabei gefesselt gewesen. Das schreibt der Spiegel. Glücklicherweise ist das Ende ihrer Flucht hier erreicht. Im Mai 2010 werden Khatar und Sami nach Deutschland gebracht. Der Prozess in Stuttgart bringt keine neuen Erkenntnisse über das gestohlene Gold. Ein gerichtliches Urteil wird ein Jahr später, im Dezember 2011, gefällt.
Sechs Männer, Alle in den 20ern werden verurteilt. Sie bekommen Haftstrafen zwischen 4 bis 9,5 Jahren. 8 Jahre soll Khatar für schweren Raub, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung ins Gefängnis. Auf der Fessel eines Mannes aus dem Transporter wurde seine DNA gefunden. Im Gegensatz zu Sami wird Khatar früher aus dem Gefängnis entlassen. Seine Musikkarriere geht weiter. Er wird sogar von Fernsehteams begleitet.
Auch wenn die Flucht und das gerichtliche Urteil hier am Ende sind, hat der Fall eine weitere skurrile Verzweigung. Denn die Idee für den Goldraub, die soll von Donald S. kommen, einem vorbestraften Kriminellen aus Nürnberg. Unter dem Namen Big Mac findet man eine eigene Netflix-Doku über ihn, denn er ist trotz krimineller Vergangenheit ein bekanntes deutsches Justizopfer. 8 Jahre saß er unschuldig im Gefängnis und von ihm will Khatar Informationen über den Goldtransport bekommen haben. Details hatte sich Donald S. wohl bei Gesprächen mit den Mitarbeitern des Nürnberger Goldhändlers erschlichen.
Das ist eine andere Geschichte und kann man sagen, du sprichst von Verflechtungen, Verzweigungen. Es ist auch eine weitere Kuriosität der deutschen Kriminalgeschichte. Er musste für einen Bankraub büßen, den er nicht begangen hat, dieser Donald S. alias Big Mac. Auch die Doku über ihn ist kurios, weil Big Mac im Bett interviewt werden muss. Sein enormes Gewicht und seine Krankheiten erlauben es ihm offenbar nicht mehr aufzustehen. Khatar hat ihn vor Gericht als Drahtzieher des Goldraubs bezeichnet. Donald S. musste sich dafür jedoch nie verantworten. Ein Gutachter hatte den mehr als 200 Kilo schweren kranken Mann für verhandlungs- und für haftunfähig erklärt. Wir haben es gesagt, Khatars Musikkarriere geht weiter, sie geht weiter steil bergauf, sie nimmt richtig Fahrt auf nach der Verhaftung und Inhaftierung und den Grundstein dafür legt er im Gefängnis. Auch das ist eine abenteuerliche Geschichte, auch da weiß man nicht so ganz genau, was jetzt alles stimmt und was dazu gedichtet worden ist. Folgt man Khatar, war das, was er da in seiner Zelle gemacht hat, strengstens verboten. Er nimmt heimlich sein sogenanntes Knastalbum auf und gibt ihm seine Gefangenennummer in der JVA in Rheinbach als Titel Nummer 415.
Wie konnte ich nur so werden? Meine Eltern verdienten doch ihr Brot ehrlich. War's die falsche Ausfahrt auf der Autobahn? Ich hatte kein Navi, als ich sie so gebraucht habe. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg derer, die irre gegangen sind. Bitte Gott, führe mich auf den geraden Weg, nicht den Weg, der dein Zorn erregt. So viele Jahre gesessen, Balkaner und Fressen tragen
jetzt. Ja, das klingt schon ganz anders als das, was wir zuvor gehört haben. Ein geläuterter Gangster-Rapper, der den lieben Gott um Hilfe bittet, damit er nicht wieder auf die schiefe Bahn kommt. Es geht steil bergauf für den charismatischen Mann. Top-Chart-Platzierungen, Musikpreise und Erfolge als Labelchef. Als Unternehmer verkaufte er Tiefkühlkost und Eis, designte Mode und Schmuck, gründete eine Shisha-Tabakmarke und wurde Gastronom. Am Barbarossaplatz in Köln betrieb der Goldräuber den Goldmann Tower mit Studios, Büros, Ausstellungs- und Eventflächen. Hier sollten junge Talente gefördert werden. 2023 war es mit dem unternehmerischen Erfolg vorbei. Er musste gleich mehrere Firmen pleiten hinnehmen und es wurde darüber spekuliert, dass er auch Privatinsolvenz anmelden musste. Auf seinen künstlerischen Erfolg hatte das keine Auswirkungen. Er probierte Neues aus. 2023 arbeitete er mit dem Funkhausorchester des WDR zusammen und 2024 steht er zusammen mit den Heavytones auf der Bühne der Kölner Philharmonie.
Was läuft? Khatar hier. Ich bin am 26.03. hier in der Kölner Philharmonie mit den Heavytones. Das ist auf jeden Fall ein spezieller Moment für mich jetzt gerade hier. Tatsächlich, ist nicht einfach so gesagt, weil ich ein bisschen so aufgewachsen bin, mein Vater bei sowas zugeguckt habe und jetzt bin ich in so einer Location. Also ich werde auf jeden Fall die Show meines Lebens abliefern, so Gott will, und freue mich auf jeden Einzelnen von euch.
Wer ist Tim?
Das war ein Werbespot für das Konzert im feinen Konzertsaal aus dem Netz. Kurz vor dem Konzert hat mein Kollege Christian Boos aus der Kulturredaktion des Kölner Stadtanzeiger Khatar getroffen und somit eines der letzten Interviews mit ihm vor seinem Tod geführt. Christian ist jetzt hier bei uns im Podcaststudio. Wie hast du ihn damals erlebt?
Ja, ich muss sagen, wegen der Vorgeschichte, der altbekannten Vorgeschichte, war ich natürlich so ein bisschen nervös, weil ich ihn auch vorher nicht kannte und jetzt auch nicht unbedingt das eine Szene ist, in der ich mich häufig bewege. Aber es war dann, also er wirkte jedenfalls völlig anders, als ich mir das vielleicht vorher, als ich vielleicht befürchtet hatte manchmal. Also, sondern eher wie ein sehr nachdenklicher Mensch. Er ist ja um einiges jünger als ich. Wirkte für mich aber, als würde ich da mit einem älteren Herrn reden in manchen Fällen. Also jemand, der sehr vorsichtig ist, sehr bedächtig, sehr reflektiert auch eigentlich.
Jetzt kennst du dich aus in der Musikszene, in der Popszene. Was würdest du sagen? Wie würdest du Xatar künstlerisch bewerten? War er ein guter Rapper?
Ja, auf jeden Fall war er ein guter Rapper. Also es gibt halt, als Rapper ist man natürlich ja auch so eine gesamte Gesamtpersönlichkeit, die man darstellt. Und dann gibt es, dann kann man der Verrückte sein, wie der Old Dirty Bastard vom Wu-Tang Clan. Oder man kann der Geschichtenerzähler sein. Und Xatar hatte sicher für sich so die Rolle so des Paten, ne? Also des Obergangsters, ne? Nicht der Verrückte, der mit der Knarre irgendwo rumfuchtelt, sondern wo man kommt, um den Ring zu küssen. Diese Rolle, also das ist natürlich nicht eine Rolle, in der man jetzt unglaubliche Wolten schlagen kann, aber es ist eben eine Rolle, in der man mit Autorität sprechen muss und natürlich rein technisch immer schön auf dem Beat sein muss. Und das konnte er ganz hervorragend, gar keine Frage.
Jetzt hat er ja diesen Goldraub auch nutzen können für die weitere Karriere. Was würdest du sagen, wäre er ohne den Goldraub auch so erfolgreich geworden?
Das ist hypothetisch. Also man weiß es nicht. Tatsache ist natürlich, dass es in Deutschland immer eine Sehnsucht gab nach Authentizität. Die ja deutscher Rap immer so als, hieß es immer, es wäre ein Manko. Ne? Erst waren es die Rapper mit Abitur, so die Fantastischen Vier und solche Leute. Dann kam die etwas härtere Gangart aus Berlin, wo man sagte, so, das ist jetzt mal richtiger in großen Anführungszeichen Rap. Und man kann schon sagen, dass Xatar der erste wirkliche Gangster-Rapper war mit quasi so Gangster-Credentials. Und dann das Durchbruchalbum, kann man ja sagen, das war ja auch aus dem Knast herausgeschmuggelt.
Du hast ihn in dem Interview auch gefragt, wie er sich die zweite Lebenshälfte vorstellt. Was wollte er noch vermitteln? Was hat er dir gesagt?
Das fand ich eben auch so interessant, weil er eben aus meiner Sicht, ich als der Ältere, gar nicht so alt war und er dann aber schon sagte, ja, das ist in seiner Kultur einfach so, dass man jetzt nicht, er könnte jetzt nicht einfach so auftreten, wie er noch vor 10 Jahren aufgetreten wäre, also hüpfend auf der Bühne, Party machend. Und so, und er will auch selber gar nicht mehr so auf Konzerte gehen oder sich da so sehen in so einer feiernden Menge. Dafür findet er sich zu alt. Und genau das, was er am Schluss noch gemacht hat, diese Tour durch Philharmonien mit den Heavytones, der ehemaligen Band von Stefan Raab, TV Total, das war für ihn auf jeden Fall so ein Weg. Davon war er auch extrem begeistert und hat ja auch erzählt, sein Vater war ja Dirigent und hat ihn mehr oder weniger dazu gezwungen, Klavier zu lernen, was er dann irgendwann abgebrochen hat, wie so viele. Und er hatte sich dann eben wieder Klavierspielen beigebracht, also für die Bühne, und wollte da auch dranbleiben. Das war für ihn so ein Weg.
Also er hätte weiter Kunst gemacht?
Ich glaube schon, er hätte auf jeden Fall, klar, er war auch als Geschäftsmann natürlich viel unterwegs, aber ich glaube, er hätte auf jeden Fall weiter für sich einen Weg gefunden, auf die Bühne wieder zu gehen, als vielleicht eben so ein bisschen so ein Grand Seigneur.
Hat er dir verraten, wo das Gold ist?
Nee, ich habe ihn auch nicht gefragt. Das haben ihn ja viele schon gefragt. Da gibt es aber auch keine vernünftige Antwort drauf.
Ja, wahrscheinlich wird das Geheimnis um den Verbleib des Goldes nie gelüftet. Folgt man Fatih Akins Wortspiel vom Rheingold im Titel seines Films über Xatar, liegt der Schatz auf dem Boden des Rheins und wird von den drei Rheintöchtern Voglinde, Welgunde und Flosshilde bewacht. Das ist sicher die unwahrscheinlichste Variante. Wahrscheinlicher ist, dass das Gold tatsächlich nach der Begleichung von Schulden aus Drogengeschäften und nach der Finanzierung der aufwendigen Flucht schon nach kurzer Zeit aufgebraucht war. Man weiß es nicht. Die Vorstellung, dass es irgendwo eine große Truhe mit Geld und Gold gab, aus der sich Xatar immer wieder mal etwas herausholen konnte, ist spannend. Aber selbst wenn es so war, dürfte diese Schatztruhe seit längerer Zeit leer sein. Xatar, der am 8. Mai 2025 tot in einer Kölner Wohnung gefunden wurde, starb nicht als reicher Mann. So endet die wechselvolle Geschichte von Xatar. Ich bedanke mich bei den Kollegen Laura Ostender und Christian Boos. Zum Abschluss weise ich Sie und euch nochmal auf die schon erwähnte, jetzt prämierte Podcast-Reihe Attentat am Blumenstand hin, für die wir mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet worden sind. Da muss man natürlich auch mal der ganzen Redaktion danken, ohne die es die Freiräume nicht gäbe, um auch mal eine aufwendigere Produktion wie diese auf die Beine zu stellen.
Reka hatte am Morgen einen Wahlkampftermin, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie losging.
Ich gab ihm die Rose und das ging ja blitzschnell.
Ja, aus heiterem Himmel.
Wir haben eine Mordkommission eingerichtet. Frau Reka wird derzeit intensivmedizinisch betreut.
Für eine Stadt, die für Toleranz bekannt ist, ist das nicht fassbar.
Ich habe dieses Trauma immer noch. Wenn ich abends ins Bett gehe, sehe ich diese blutige Messe.
Wir haben ja nachher wirklich auch Anschläge gehabt bis hin zu Mord. Deswegen ist es eigentlich für mich persönlich, aber auch für die Demokratie ein trauriger Tag.
Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.
Wir haben in dieser Podcast-Reihe das Attentat auf Henriette Reker im Jahr 2015 auch zum Anlass genommen, um über die Verrohung der politischen Debatten und die Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und Politiker zu sprechen. Es geht auch um die Frage, wie sich mutmaßliche Einzeltäter im Netz so radikalisieren, dass sie zu Gewalttätern werden. Wer die Reihe noch nicht gehört hat, ist herzlich eingeladen, das nachzuholen, überall da, wo es Podcasts gibt und über die Homepage des Kölner Stadtanzeiger ksda.de. Ich setze einen Link auch in die Shownotes dieser Ausgabe von True Crime Köln. Und weil für uns der September 2025 ein wirklich recht erfolgreicher Monat war, darf ich auch noch erwähnen, dass wir auch für den Audiopreis NRW nominiert waren. Da haben wir mit unserem Dreiteiler über die Geschichte des Kolonialismus im Rheinland überzeugt. Auch dafür mache ich gerne noch mal Reklame. Vielleicht noch erfreulicher als so eine Nominierung ist die Information, dass dieser Podcast über die Verbrechen während der Kolonialzeit, die zahlreiche namhafte Kölner befördert haben, demnächst Unterrichtsmaterial in einer Oberstufe einer Gesamtschule im Bergischen werden soll. Das war's für heute. Machen Sie es gut, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.